Ich wünsche euch einen schönen guten Morgen. Da mir meine Mutter meine Worte so aus vorne weggenommen hat, musste ich heute ein bisschen anders anfangen. Meine Mutter hat mir gerade noch einen Hinweis gegeben, nochmal zum Frauenfrühstück. Sie hatte gerade vergessen, dass man sich auch hinten an der Pinnwand auf eine Liste eintragen kann, falls man nicht den Umweg über eine E-Mail sich anmelden gehen möchte. Also ihr könnt euch auch statt einer E-Mail auf der Pinnwand hinten eintragen als Liste, damit meine Mutter so ein bisschen den Überblick hat, wie viel Essen sie einkaufen muss. Genau. Ja, und dann starten wir mit der Predigt. Dankeschön. Ja, heute habe ich euch auch keinen Schauspieler mitgebracht. Dennoch bleiben wir bei meiner Einleitung so ein bisschen in Hollywood. Denn ich habe euch heute mal ein paar verschiedene Filmplakate mitgebracht. Und ich suche eine Gemeinsamkeit, und ich zeige euch jetzt mal einige dieser Filmplakate. Also ich suche eine Gemeinsamkeit, die eben alle, ja, wie das Wort schon sagt, gemeinsam haben. Bin mal gespannt, ob ihr drauf kommt. Wir fangen an, natürlich, wie könnte es anders sein, wenn ich hier vorne stehe. Herr der Ringe ist bei mir immer ein großes Thema und so natürlich auch der Hobbit. Dann habe ich hier ein anderes Filmplakat, Der Pate, werden wahrscheinlich auch so einige kennen. Oder hier Batman Begins, auch etwas moderner, oder Matrix. Und nochmal was ganz Altes, Star Wars oder im Deutschen Krieg der Sterne. Ich weiß nicht, ob jemand von euch drauf kommt, aber alle diese Filmplakate, die haben eines gemeinsam. Weiß jemand etwas? Ja, gut gegen böse, aber das suche ich nicht, weil ja, Der Pate würde ich davon jetzt nicht sprechen. Da wird einfach nur das Böse dargestellt, wie es ist. Ja? Macht, ja, ihr denkt alle inhaltlich, ihr müsst, ist nicht verkehrt. Ich lasse mal noch ein bisschen weiter raten. Filmmusik, nee, suche ich auch nicht. Wichtige Entscheidung. Ja, ihr denkt alle inhaltlich. Mir geht es da gar nicht so um den Inhalt. Nö, auch nicht. Eine Person im Mittelpunkt, auch nicht. Ich muss es euch sagen, ihr sucht an Stellen, wo ich gar nicht hin möchte. Alle Filme sind Trilogien. Ja? Oder mindestens drei Filme. Bei Matrix haben sie den vierten gedreht, der war aber Katastrophe. Also sagt man eher, das ist eigentlich eine Trilogie. Also jeder Film hat drei Filme hervorgebracht, ja, mindestens. Und diese drei, finde ich, die ist heute etwas, ja, schlägt sich auch so ein bisschen heute im Bibeltext nieder. Wieso? Wie Lukas schon angekündigt hat, wir werden heute diese Geschichte betrachten. Daniel in der Löwengrube. Und jetzt fragt ihr euch, ja, was hat denn die Löwengrube mit einer Filmtrilogie zu tun? Ja, das ist ganz einfach, denn das Überthema, das ich gewählt habe, das bringe ich heute eigentlich schon zum dritten Mal. Denn es geht um dieses Thema hier, Zeugnis sein für Gott. Ja, also wenn ihr mit mir die letzten Predigten so begleitet habt, da haben wir das Buch Daniel, haben wir diese vier klassischen Geschichten von Daniel durchgenommen und heute ist eben die vierte dran. Und von diesen Geschichten geht es eigentlich dreimal um dieses Thema, Zeugnis sein. Und ich finde es dann doch interessant, dass Gott dreimal in diesen Geschichten uns darauf hinweist, was es heißt, Zeugnis zu sein und wie man Zeugnis sein kann. Und auch das werden wir heute betrachten, weil ich finde, auch hier lernt man so ein paar andere Aspekte im Gegensatz zu den anderen Lektionen, die wir schon hatten, was es heißt, Zeugnis zu sein für Gott. Genau, dazu werden wir, wie schon angedeutet, heute Daniel 6 durchlesen, die Verse 1 bis 29. Und dann fangen wir mal an, den ersten Block zu lesen, die Verse 1 bis 10. Und Darius der Meder empfing das Königreich, als er 62 Jahre alt war. Darius aber befand es für gut, 120 Satrapen über das Reich zu setzen, die im ganzen Reich verteilt sein sollten. Und über diese drei Minister, von denen Daniel einer war, sollten jene Satrapen Rechenschaft ablegen, damit der König keinen Schaden erleide. Da sich nun dieser Daniel von allen Ministern auszeichnete, weil ein so vertrefflicher Geist in ihm war, so nahm sich der König vor, ihn über das ganze Reich zu setzen. Da suchten die Minister eine Anklage gegen Daniel zu finden im Hinblick auf die Regierungsgeschäfte, aber sie konnten keine Schuld oder irgendetwas Nachteiliges finden, weil er treu war und keine Nachlässigkeit noch irgendein Vergehen bei ihm gefunden werden konnte. Da sprachen jene Männer, wir werden gegen diesen Daniel keinen Anklagegrund finden, es sei denn im Gesetz seines Gottes. Darauf bestürmten jene Fürsten und Satrapen den König und sprachen, König Darius, mögest du ewig leben. Sämtliche Minister des Königreichs erachten es für ratsam, dass eine königliche Verordnung aufgestellt und ein Verbot erlassen werde, wonach jeder, der innerhalb von 30 Tagen irgendeine Bitte an irgendeinen Gott oder Menschen richtet, außer an dich allein, o König, in die Löwengrube geworfen werden soll. Nun, o König, erlasse das Gebot und unterschreibe das Edikt, das nicht abgeändert werden darf nach dem Gesetz der Meder und Perser, welches unwiderruflich ist. Daraufhin unterschrieb der König das Edikt und Verbot. Ja, recht viele Verse bis hierhin. Ich glaube, die meisten von uns kennen auch diese Geschichte. Ich habe so versucht, in der Vorbereitung mich in dieser Situation so ein bisschen in Daniel hineinzuversetzen. Habe so ein bisschen nachgedacht, okay, was hätte ich denn gemacht, wenn ich jetzt höre, der König erlässt ein Gebot, das mir verbietet, zu Gott zu beten für 30 Tage. Und als ich mich so reinversetzt habe, habe ich mir so gedacht, also so wie ich mich kenne in meinem Alltag, da wären mir ein paar gute Ausreden eingefallen. Und ich möchte euch auch dann gleich mal die Frage stellen. Also ich glaube, Daniel hätte gute Gründe aufführen können, seine Gebetszeit zu pausieren. Und ich würde euch mal fragen, fallen euch vielleicht so ein paar Ausreden ein, warum auch ihr jetzt sagen könntet, okay, 30 Tage, ich pausiere das jetzt mal. Würden euch da Ausreden einfallen, warum ihr das pausieren könntet oder würdet? Sehr gut, den Punkt habe ich auch. Daniel könnte das einfach hinter verschlossenen Türen machen. Er könnte hinter verschlossenen Türen beten, würde ja keiner merken. Ja? Genau, ist ja nur für eine Zeit lang, für 30 Tage. Gott kann doch mal 30 Tage auch ohne mein Gebet auskommen, oder nicht? Ja? Genau, also ich kann doch völlig im Stillen beten, dann bete ich ja auch. Und dann muss es auch keiner sehen, dann kann mir auch keiner was zu Lasten legen. Ja. Also es ist witzig, genau diese drei Ausreden, die habe ich auch gefunden. Ja. Also man hätte sagen können, in 30 Tagen kann ich ja wieder weiterbeten, ist ja nichts Schlimmes. Ich hätte sagen können, ich kann ja auch im geheimen Kämmerlein beten, sodass die Fenster zu sind und man sieht nichts. Oder eben auch, ich muss ja nicht auf die Knie fallen, sodass das andere sehen. Ich kann ja im Stillen schön weiter normal beten, dann merkt das keiner. Also wir merken, Ausreden hätten wir eigentlich sehr gute gehabt. Ja, und die klingen ja auch alle noch relativ fromm, also ist ja gar nicht so schlimm eigentlich. Und was mich so beeindruckt ist dann, dass Daniel so ganz anders reagiert. Wir lesen mal Vers 11. Da steht, als nun Daniel erfuhr, dass das Edikt unterschrieben war, ging er hinauf in sein Haus, wo er in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin hatte, und er fiel dreimal am Tag auf die Knie nieder und betete und dankte vor seinem Gott, ganz wie er es zuvor immer getan hat. Also wenn ich so darüber nachdenke, gerade eben war ich noch bei den Ausreden und jetzt lese ich Vers 11 und was lese ich da? Das Erste, was Daniel macht, ist, er fängt sofort an zu beten, und zwar so, wie er es immer getan hat. Offene Fenster, jeder kann es sehen. Und ich habe also das Gefühl, Daniel, der tut so ein bisschen sagen, nee, jetzt erst recht. Ja? Das Erste, was er macht, ist ins Gebet zu gehen, obwohl ein klares Verbot erlassen wurde. Und ich finde, das ist auch so ein erster Punkt, wo wir uns Daniel als Vorbild nehmen können, weil hier deutlich wird, Zeugnis sein bedeutet, unbeirrt Gott weiterzudienen. Zeugnis sein bedeutet, unbeirrt Gott zu dienen. Ich habe hier einen Vers, Psalm 55, die Verse 17 bis 19, die finde ich, die passen sehr gut hier zu der Situation Daniels. Hier steht, ich aber rufe zu Gott und der Herr wird mir helfen. Abends, morgens und mittags will ich beten und ringen, so wird er meine Stimme hören. Er hat meine Seele erlöst und ihr Frieden verschafft vor denen, die mich bekriegten, denn viele sind gegen mich gewesen. Ja, also wenn man diesen Psalm, diese Verse hier liest, die passen ja wie die Faust aufs Auge auf die Situation Daniels. Ja, und man merkt einfach, dass Daniel Gott an erste Stelle stellt und zuallererst alles nach ihm richtet. Ja, Zeugnis sein bedeutet, unbeirrt Gott zu dienen und sich zuallererst nach ihm zu richten. Ja, das finde ich, das wird hier an Daniel deutlich. Ja, als ich in der Vorbereitung dann war, womit ich das so euch veranschaulichen konnte oder könnte, da ist mir so aufgefallen, ich muss eigentlich gar nicht so weit zurückgehen, denn ich muss eigentlich nur zurück zur letzten Woche gehen, letzten Sonntag. Ja, wenn ihr euch erinnert, wir hatten spontanen Zeugnisgottesdienst, den ich auch sehr gesegnet empfand. Auch nochmal vielen Dank für alle Zeugnisse, die hier gegeben wurden, hier vorne. Und ein Zeugnis, das ist mir so hängen geblieben, also es sind mir alle hängen geblieben, aber das passt doch sehr gut auf diese Situation hier. Wenn ihr euch erinnern könnt, letzte Woche stand Corinna hier vorne. Und ich habe sie nochmal angeschrieben und gefragt, ob ich das nochmal in kurz wiederholen darf. Und sie hat mir ihr Erlaubnis gegeben. Und ich wollte es in Kurzfassung euch widerspiegeln, was sie letzte Woche gesagt hat. Und sie sagte, dass sie eine Zeitphase jetzt hinter sich hatte, in der sie einfach Geldprobleme als Familie hatten. Und dann war es so, dann hatten sie schon Geld ausgegeben für eine Familienfreizeit, hätten es noch irgendwie absagen können, aber sind dann doch hingegangen. Und die Geldprobleme wurden ja immer größer und es wurde immer schwieriger. Und dann stand Corinna vor der Frage, soll ich jetzt meine Spenden unterlassen oder runterfahren, die ich an die Gemeinde hier tätige, damit ich mehr Geld habe. Und ich weiß noch, ich saß da und habe das so gehört und dachte, also ich könnte es voll nachvollziehen. Ich könnte es voll nachvollziehen, wenn sie sagt, hey, sorry Leute, ich muss es mal pausieren, das Geld, es ist gerade eng bei mir bei Kasse, ich brauche das. Ja, oder ich hätte es auch voll nachvollziehen können, wenn sie gesagt hätte, ich muss es ein bisschen runterfahren, ich muss ein bisschen weniger geben und so. Und also ich wäre der Letzte, der sie angeklagt hätte. Und dann hat mich so beeindruckt, dass sie gesagt hat, nein, das ist das Letzte, was ich tue. Lieber bin ich bereit, auf das und das und das und sonstige Vorzüge in meinem Leben zu verzichten, als dass ich es zulasse, dass meine Spenden, mein Opfer an Gott geschmälert wird. Ja, das hat mich so beeindruckt. Und wie ist es dann zu Ende gegangen? Ja, sie waren dann auf dieser Freizeit, sind tatsächlich hingegangen. Kind ist krank geworden, sie mussten sie frühzeitig abbrechen und dann ja, mussten sie das mit der Versicherung klären, weil sie eine Reiserücktrittsversicherung hatten. Und noch bevor der Brief überhaupt ankam, war das Geld in vollem Betrag wieder da und sie haben kein Geld eigentlich ausgegeben, sondern alles zurückbekommen, was sie brauchten. Und das hat mich so beeindruckt, weil man da auch wieder sieht, wie Gott einen durchträgt, auch durch solche Zeiten, wenn man einfach bereit ist, nicht sich da einschmälern zu lassen, sondern unbeirrt Gott weiter zu dienen, unbeirrt Gott weiter sein Opfer zu bringen und sich nach allem zuallererst nach ihm zu richten. Ja, also das fand ich wirklich ein tolles Zeugnis, was Corinna vorne gegeben hat. Weil das hier das so deutlich macht, Zeugnis sein bedeutet, Gott unbeirrt weiter zu dienen und sich zuallererst nach ihm zu richten. Ja, ich möchte mit euch ein bisschen weitergehen. Wir lesen mal Daniel 6, die Verse 12 bis 19. Ja, und dann kommt es eben zu der Situation, dass die Männer nun Daniel überrumpeln. Da stürmten jene Männer herein und fanden Daniel bittend und flehend vor seinem Gott. Und sogleich erschienen sie vor dem König und brachten das königliche Verbot zur Sprache. Hast du nicht ein Verbot unterschrieben, wonach jeder, der innerhalb von 30 Tagen von irgendeinem Gott oder Menschen etwas erbittet, außer von dir, o König, in die Löwengrube geworfen werden soll? König antwortete und sprach, die Sache steht fest nach dem Gesetz der Meder und Perser, das unwiderruflich ist. Da antworteten sie und sprachen vor dem König, Daniel, einer deiner Weggeführten von Juda, nimmt keine Rücksicht auf dich, o König, und achtet nicht auf das Verbot, das du unterzeichnet hast, sondern er verrichtet dreimal am Tag sein Gebet. Als der König das hörte, wurde er sehr betrübt und er sann darüber nach, wie er Daniel retten könnte und gab sich bis zum Sonnenuntergang Mühe, ihn zu befreien. Da bestürmten jene Männer den König und sprachen, bedenke, o König, dass nach dem Gesetz der Meder und Perser kein Verbot und keine Verordnung, die der König aufgestellt hat, abgeändert werden darf. Da befahl der König, dass man Daniel herbringe und in die Löwengrube werfe. Der König begann und sprach zu Daniel, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der rette dich. Und man brachte einen Stein und legte ihn auf die Öffnung der Grube und der König versah ihn mit seinem Siegel und mit dem Siegel seiner Gewaltigen, damit in der Sache Daniel nichts geändert werde. Dann zog sich der König in seinen Palast zurück, er verbrachte die Nacht fastend, ließ keine Frauen zu sich führen und der Schlaf floh vor ihm. Ja, ich habe mir gedacht, ich möchte mal mit euch die Beteiligten, die in diesen Versen hier geschildert werden, so ein bisschen näher betrachten. Da haben wir ja jetzt gesehen, da sind drei Personen oder drei Personengruppen auch, die hier genannt werden. Wir sehen die Minister, wir sehen den König und wir sehen Daniel selbst. Und wir gucken uns mal alle so kurz im Schnelldurchlauf mal an. Ja, die Minister, von was sind die geleitet? Die sind geleitet von Missgunst und Eifersucht. Die haben da einen Konkurrenten in Daniel, der unbesiegbar scheint für sie. Also was machen wir damit? Wir versuchen hinterhältig eine Intrige zu spinnen, und damit er ermordet wird und wir ihn aus dem Weg haben. So gehen wir vor, das kriegen wir schon irgendwie hin. Und wie machen sie das? Sie machen das, indem sie den König an seinen eigenen Verbindlichkeiten festnageln. Ja, also bei den Medern und Persern damals war es so, der König war nur an eine Sache gebunden und das war sein eigenes Gesetz, das er selbst erlassen hat als König. Ja, und wenn er das erlassen hat, dann musste er diesem Gesetz auch nachgehen. Wenn er das nicht tat in dieser Kultur, dann würde er sofort abgesetzt und umgebracht werden. Da würde eine riesige Revolte entstehen, weil das so wichtig war den Medern und Persern, das Gesetz Gesetzes, und das muss um jeden Preis gehalten werden. Ja, gucken wir uns den König an. Der König in diesen Versen, der erkennt, dass seine eigene Vermessenheit ihm zum Fallstrick wurde. Ja, also er hat sich täuschen lassen und merkt jetzt hinterher, oh Mann, nur weil ich so arrogant war und ich mich habe blenden lassen vor diesen schönen Worten, die mir diese Minister entgegengebracht haben, deswegen muss jetzt einer sterben, der völlig unschuldig ist. Ja, und er kämpft eben mit seinem Gewissen, das ihn nicht in Ruhe lässt, weil er merkt, ich war so blind und so vermessen, habe mich so blenden lassen und deswegen muss jetzt mein bester Mann im ganzen Reich sterben. Ja, das Gewissen lässt ihn nicht in Ruhe und wir lesen auch, er versucht alles Menschenmögliche, um Daniel irgendwie zu retten, versucht ihn vielleicht heimlich zu entführen oder sonst irgendwie Umwege über den bürokratischen Weg durch andere Gesetze zu finden. Aber er kommt nicht drum herum, weil er an sein eigenes Gesetz gebunden ist. Und dann kommt dieser Satz, wo er verzweifelt zu dem Ergebnis kommt. Und das ist wahrscheinlich einer der schlauesten Sätze, die er je gesagt hat. Jetzt kann nur noch Gott helfen. Ja? Er kommt zu dem Punkt, wo er merkt, ich kann gar nichts mehr. Jetzt kann nur noch dein Gott Daniel dir helfen. Ja. Und jetzt eine Frage an euch. Wenn wir zu Daniel kommen, was spricht denn Daniel in diesen Versen? Wenn ihr aufmerksam wart, was spricht denn Daniel in diesen Versen? Nichts. Er sagt kein einziges Wort. Ja, zumindest wir lesen nichts in den Versen davon. Daniel sagt nichts. Und das gibt mir irgendwie zu denken, denn wenn wir Daniel bisher aufmerksam gelesen haben, dann wissen wir, Daniel war einer der schlauesten Menschen im ganzen Reich und ich vermute auch wahrscheinlich der schlauste Mensch auf dem ganzen Erdenrund zu jener Zeit. Ja? Und obwohl er so schlau ist, erhebt er seine Stimme kein einziges Mal. Ich bin sicher, er hätte irgendwie bürokratisch sich drumherum reden können, irgendwie schlaue Worte, wortgewandt, irgendwas hätte er schon unternehmen können, aber er tut nichts. Der schlauste Mensch, der sich am ehesten noch irgendwie aus der Situation rausreden könnte, sagt nichts. Und das macht mir eine Sache über Daniel deutlich an der Stelle. Daniel akzeptiert das, was auf ihn zukommt. Er weiß, es wird jetzt lebensbedrohlich, er weiß, er könnte sterben in dieser Sache. Aber er sagt, ich akzeptiere das und ich nehme es so, wie es auf mich zukommt. Ja? Und er sagt nichts. Und ich finde, was hier so deutlich wird, ist auch der zweite Punkt, den ich festhalten möchte. Zeugnis sein bedeutet, still Gott zu vertrauen. Ein paar Verse, die dazu sehr gut passen. Jesaja 7, Vers 4. Hüte dich und halte dich ruhig. Fürchte dich nicht und dein Herz verzage nicht. Und auch im Psalm 62, 6 bis 7. Nur auf Gott wartet meine Seele, wartet still meine Seele. Denn von ihm kommt meine Hoffnung. Nur er ist mein Fels und mein Heil, meine sichere Burg. Ich werde nicht wanken. Ja, gerade hier dieser letzte Vers, ich finde, meine sichere Burg, da wird so deutlich, Daniel versteht auch, Gott ist die Sicherheit, auf die ich mich nur verlassen kann. Gott ist meine Sicherheit. Ja. Zeugnis sein bedeutet, still Gott zu vertrauen, denn die Stille vor Gott, das schenkt uns die Sicherheit, die wir in solchen Situationen brauchen. Auch hier habe ich eine Geschichte dazu, und das hat mit diesen kleinen Freunden hier zu tun. Wir haben ja einige, die ein bisschen Imkererfahrung unter uns haben, und bin gespannt, ob ihr das dann gleich bestätigen könnt oder ob ihr ähnliche Situationen kennt. Es ist eine Geschichte von einem Vater, der mit seinem Jungen in seinem Rosengarten unterwegs war. Und der Vater ist da am Rosenschneiden, der Junge ist hinten, macht irgendwas anderes, beschäftigt sich im Garten und auf einmal landet eine Biene auf dem Kopf des Jungen. Und es ist nicht irgendeine Biene, sondern es ist die Königin eines Schwarms. Ja. Und die Biene landet da und wenn das die Königin eines Schwarms ist, heißt das meistens, die ist nicht alleine, sondern es kommt noch eine Biene, die auch auf dem Kopf landet. Und es kommt noch eine Biene und noch eine Biene. Und es fangen immer mehr Bienen auf den Kopf zu landen und der Vater sieht das und ermahnt seinen Jungen sofort, bewege dich ab jetzt nicht mehr. Sei völlig still. Völlig still. Und der Junge steht da und kriegt langsam immer mehr Panik innerlich und zittert. Aber er hört auf die Worte des Vaters. Er bewegt sich nicht so gut er kann und bleibt still und sagt keinen Mucks, nichts. Und es kommen immer mehr Bienen dazu, immer mehr, so viele, dass man das Gesicht schon gar nicht mehr sehen kann. Es summt und wimmelt überall von diesen Bienen in seinem Gesicht, aber er ist so gut er kann, bleibt er still und ruhig und sagt kein Wort. Und der Vater geht in aller Ruhe zurück zu seiner Scheune, holt einen Bienenkorb heraus und geht langsam und ruhig hin und tut langsam alle Bienen runterstreichen. Ja, alle Bienen langsam runterstreichen, bis auch die letzte Biene mit der Königin da drin ist. Denn der Vater wusste genau, die Bienen wollen gar nichts, die wollen einfach nur bei ihrer Königin sein. Was anderes wollen die in der Situation gar nicht. Ja, die wollen nicht stechen, nicht beißen, sonst nichts. Sie wollen einfach nur bei der Königin sein. Und der Junge steht da, alle Bienen aus dem Gesicht, alle weg. Und er hat keinen einzigen Stich und keinen einzigen Schaden von sich getragen. Aber warum? Weil er genau das getan hat, was der Vater von ihm verlangt hat. Dass er ganz still ist und keinen Mucks tut. Ja. Was wäre passiert, wenn der Junge das getan hätte? Er wäre womöglich gestorben. Ja? Also vor allem, wenn er dann noch wie sagt man, allergisch ist dagegen, dann ist er mit Sicherheit tot. Ja. Aber der Junge ist nicht gestorben, weil er auf den Vater vertraut hat, weil er still geblieben ist und darauf vertraut hat, dass der Vater ihn wieder in Sicherheit bringen wird. Und ich finde, das macht es so deutlich, Zeugnis sein bedeutet, still Gott zu vertrauen, denn die Stille vor Gott, das schenkt uns die Sicherheit. Ich möchte euch noch einen dritten und letzten Punkt hier weitergeben. Und dazu lesen wir noch die Verse 20 bis 25 zunächst. Beim Anbruch der Morgenröte aber stand der König auf und begab sich rasch zur Löwengrube. Und als er sich der Grube näherte, rief er Daniel mit angstvoller Stimme. Der König begann und sprach zu Daniel: Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, dich von den Löwen retten können? Da sprach Daniel zu dem König: O König, mögest du ewig leben. Mein Gott hat seinen Engel gesandt und den Rachen der Löwen verschlossen, dass sie mir kein Leid zufügten, weil vor ihm meine Unschuld offenbar war und ich auch dir gegenüber, o König, nichts Böses verübt habe. Da wurde der König sehr froh und befahl, Daniel aus der Grube heraufzuziehen. Als man aber Daniel aus der Grube heraufgebracht hatte, fanden sich keine Verletzungen an ihm, denn er hatte seinem Gott vertraut. Da befahl der König, jene Männer herbeizuholen, die Daniel verleumdet hatten, und man warf sie in die Löwengrube, sie, ihre Kinder und Frauen, und ehe sie noch den Boden der Grube berührten, waren die Löwen schon über sie hergefallen und zermalmten ihnen alle Gebeine. Was hier deutlich wird, ist, jene, die Mordabsichten hatten, die ereilt das Schicksal nun selbst. Was sie über jemand anderen bringen wollten, das ereilt sie nun selbst. Passende Verse dazu, Psalm 7, Vers 16 bis 17. Der Verfolger hat seine Grube gegraben und ausgehöhlt und ist in die Grube gefallen, die er gemacht hat. Das Unheil, das er angerichtet hat, kehrt auf sein eigenes Haupt zurück. Ja, also Verse, die passen wie die Faust aufs Auge, genauso auch Sprüche 11, Vers 18. Der Gerechte wird aus der Drangsal befreit und der Gottlose tritt an seine Stelle. Ja. Ja, wie gesagt, ich glaube, viele von euch kennen ja die Geschichte der Löwengrube mit Daniel. Ich bin irgendwie in der Vorbereitung so sehr bei Vers 25 hängen geblieben, muss ich sagen. Vers 25 ist nicht schön. Ja, ich bringe ihn euch nochmal in Kurzform. Und man warf die Minister eben in die Löwengrube und ehe sie noch den Boden der Grube berührten, waren die Löwen schon über sie hergefallen und zermalmten ihnen alle Gebeine. Das sind keine schönen Verse, ich weiß. Und trotzdem habe ich so das Gefühl, Gott will hier etwas deutlich machen. Und zwar will er deutlich machen, das Böse wird vollends vernichtet. Und ich sage diesen Satz jetzt nicht nur in Bezug auf diese Geschichte hier, sondern ich glaube, dass dieser Satz voll und ganz auch noch in Zukunft seine Gültigkeit haben wird. Denn ich glaube, Gott wird eines Tages kommen und das Böse vollends zur Strecke bringen. Und auch wenn diese Verse nicht schön sind, finde ich, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Denn ich muss sagen, mich tröstet dieses Wissen, dass Gott eines Tages das Böse voll und ganz auslöschen wird. Ich habe es dann mal noch weiter hier geschrieben. Darauf schrieb der König Darius an alle Völker, Stämme und Sprachen, die im ganzen Land wohnen: Euer Friede nehme zu, es ist von mir ein Befehl erlassen worden, dass man sich im ganzen Bereich meiner Herrschaft vor dem Gott Daniels fürchten und scheuen soll. Denn er ist der lebendige Gott, welcher in Ewigkeit bleibt. Und sein Königreich wird nie zugrunde gehen und seine Herrschaft hat kein Ende. Er errettet und befreit, er tut Zeichen und Wunder am Himmel und auf Erden. Er hat Daniel aus der Gewalt der Löwen errettet. Und diesem Daniel ging es von da an gut unter der Regierung des Darius und unter der Regierung Kyros des Persers. Ich finde, was hier so deutlich wird, und das ist auch der dritte Punkt, den ich euch weitergeben möchte, am Ende ist Gott der Sieger über alles. Ihm wird alle Ehre zuteil, ihm wird alles Lobpreis zuteil und Gott ist der große Sieger am Ende des Tages. Und das wird er eben, indem er auch das Böse ausrotten wird, voll und ganz. Ja, wenn ich so in diese Welt gucke, dann tröstet mich das, das zu wissen, dass Gott am Ende der Sieger ist. Ja, wenn wir all diese Probleme, das Leid sehen, das Übel, das in der Welt herrscht, dann tröstet mich immer dieses Wissen, in die Bibel schauen zu dürfen und erkennen zu können, dass Gott am Ende der Sieger ist. Und jetzt kommt ja das Beste an dem Ganzen. Ja, wir sehen, Gott ist der Sieger, aber 1. Korinther 15, Vers 57, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch Jesus, durch unseren Herrn Jesus Christus. Das heißt, ja, Gott ist der Sieger, aber wir dürfen als seine Kinder zu diesen Siegern gehören, mitgehören zu diesen Siegern. Ja. Am Ende ist Gott der Sieger über alles und wir dürfen als seine Zeugen dazugehören. Ja, wenn ihr meine Predigten aufmerksam verfolgt, dann werdet ihr merken, dass dieser Punkt und auch der letzte Punkt habe ich schon mal gebracht. Ja, also ist ja wahrscheinlich nichts Neues für euch. Und ich habe den Punkt hier einfach nochmal so gebracht, aber nicht, weil ich euch langweilen möchte. Ne, kennt ihr ja alles schon, habt ihr ja schon alles begriffen. Ne? Sondern ich merke, wenn Gottes Wort mir durch diese Geschichten mehrmals diese Punkte bringt, auch wenn sie sich wiederholen, dann sagt es mir, Gott macht durch sein Wort deutlich, Junge, wir müssen das ganz dringend hier und vor allem hier kapieren. Ja? Deswegen, wie war das Mutter Porzellankiste, Wiederholung, ich kriege das nicht so gesagt, also Wiederholung ist die Mutter allen Lernens, genau. Ja, irgendwo gab es noch so einen Spruch mit Porzellankiste. Aber ich glaube, das ist wichtig, dass wir, auch wenn Sachen sich hier wiederholen, wir verstehen müssen, okay, das ist wichtig, wir sollen das verstehen und kapieren in unserem Leben, vor allem hier im Herzen. Damit wir wissen dürfen, am Ende ist Gott der Sieger über alles und wir dürfen als seine Zeugen dazugehören. Ich habe euch zum Abschluss eine Geschichte mitgebracht, die mich sehr beeindruckt hat. Das hat mit diesen Kollegen hier zu tun, recht angriffslustige Hunde. Es ist ein bisschen viel Text, deswegen muss ich es ablesen, aber es tut der Sache keinen Abbruch. Wir haben hier eine Story von Bernhard Röder, die er selbst erlebt hat. Er erzählt in der Katorgan. Damals arbeitete ich im Rudnik südwestlich von Vorkuta. Wir bauten einen neuen Schacht. Zu unserer Brigade waren zwei Verushi aus einem anderen Lager gekommen, ein älterer Mann und ein jüngerer. Die Verushi, das sind um ihres Glaubens willen Verurteilte. Von ihnen ging ein starker Einfluss aus, sodass kein Lagerkommandant sie lange behalten wollte. Ja. Diese beiden Männer gingen auch hier am Sonntag nicht zur Arbeit, sie ließen sich schlagen und einsperren. Sie hungerten, aber sie gingen nicht. Auch sonst hielten sie sich an Gottes Gebote mit großem Ernst und das ärgerte den Lagerkommandanten sehr, der ein junger und rabiater Tschekist war. Er wollte die beiden loswerden. Als die Verushi am nächsten Sonntag wieder nicht zur Arbeit gegangen waren, erschien plötzlich der Kommandant auf dem Bauplatz und gab ihnen den Befehl, sofort hinaus in die Tundra zu gehen. Wir alle wussten, was das bedeutete, auch sie wussten es. Aber sie gingen ganz ruhig durch das Tor hinaus, der Ältere voran. Ihre Mützen hatten sie abgenommen und sie trugen sie in den gefalteten Händen. Sie gingen ihrem jetzt nicht mehr unbekannten Schicksal betend entgegen. Kaum waren sie etwa einen Steinwurf weit gegangen, hetzten die Tschekisten 6 Bluthunde hinter ihnen her. Man wollte die standhaften Bekenner zerfleischen lassen. Als die beiden Männer das Schnaufen und Fletschen der Bluthunde vernahmen, drehten sie sich entsetzt um und wieder richteten sie ihren Blick zum Himmel. Bei dem schrecklichen Gejaule der Hunde konnten wir nicht hören, ob die Männer beten oder sangen. Schon hatten die Hunde die Männer erreicht und es schien, als wollten sich alle auf sie stürzen, aber plötzlich verharrten sie und liefen dann verwirrt um die beiden herum. Das grässliche Jaulen ging in ein unsicheres Winseln über, schließlich in ein freundliches Wimmern. Die Hunde krochen zu den Füßen der Männer hin und leckten deren Schuhe, als seien sie deren Herren. Eine unsichtbare Gewalt hatte sie gezähmt. Kurz zuvor hatten wir die Tapferen schon verloren geglaubt. Jetzt standen wir gebannt, wir wie gebannt vor einem Wunder. Die Tschekisten bekreuzigten sich, der Kommandant wurde bleich und verließ eilig die Baustelle. Ich aber begriff in diesem Augenblick, dass Gott seinen Engelschutz um die treuen Bekenner gestellt hatte. Gott kann Wunder tun, das konnte ich nun glauben. Ja, ich weiß nicht, ob wir eine Geschichte finden, die noch aus heutiger Zeit finden, die besser passt als das, was Daniel hier in der Löwengrube erlebt hat. Was wir hieran sehen dürfen, Gott ist am Ende der Sieger über alles. Über das Böse, über alles Übel. Gott wird dem ein Ende bereiten. Und wir dürfen als seine Zeugen zu diesen Gewinnern dazugehören. Ja, wir haben heute das Thema Zeugnis sein für Gott betrachtet, zum dritten Mal. Und ich möchte zusammenfassen, was wir festgehalten haben. Wir haben als erstes festgehalten, Zeugnis sein bedeutet, unbeirrt Gott zu dienen und sich zuallererst nach ihm zu richten. Als zweites haben wir festgehalten, Zeugnis sein bedeutet, still Gott zu vertrauen, denn die Stille vor Gott schenkt uns die Sicherheit. Und als drittes haben wir festgehalten, am Ende ist Gott der Sieger über alles und wir dürfen als seine Zeugen dazugehören. Amen.